Die Börsenwelt, die verändert sich. Anlegen am Kapitalmarkt, das bedeutet heute Hochleistungsrechner statt wild durcheinander schreiende Händler. Anlagealgorithmen mit künstlicher Intelligenz hinterlegt und immer neue Finanzinstrumente. Mit dem Plutos Finanz Podcast wollen wir diese und viele weitere Finanzthemen aufgreifen und mehr Licht ins Dunkle bringen. Wir sind seit über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plutos Finanzpodcasts. Mein Name ist Dr. Maria Richnow und ich freue mich, Sie heute wieder begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie da sind. In den nächsten beiden Folgen blicken wir in die Zukunft und analysieren ein bisschen die globalen Marktprognosen für das Jahr 2025. In der heutigen Folge schauen wir uns die Entwicklung des weltweiten Wirtschaftswachstums an. Gibt es eventuell Märkte, die man jetzt schon als Gewinner bezeichnen könnte, beziehungsweise welche Regionen tun sich hier noch relativ schwer im Jahr 2025? Um diese Frage zu beantworten, haben wir heute unseren Bond-Expert und Volkswirt Dr. Gerald Müller zu Gast. Herr Dr. Müller, schön, dass Sie wieder da sind.
Ja, ich freue mich auch, da zu sein.
So, lassen Sie uns mal direkt einsteigen. Beginnen wir mit einem globalen Überblick. Die Weltwirtschaft stand in den vergangenen Jahren, beziehungsweise nicht nur in den vergangenen Jahren, sondern eigentlich auch sehr aktuell, vor großen Herausforderungen. Angefangen von der Covid-19-Pandemie über geopolitische Spannungen bis hin zu den steigenden Energiepreisen. Nun blicken natürlich viele mit sehr viel Spannung auf das angelaufene Jahr 2025. Welche Wachstumsprognosen halten Sie jetzt für realistisch und welche globalen Faktoren könnten jetzt dieses Wachstum beeinflussen?
Ja, ich habe mich mit meinen Kollegen darauf geeinigt, dass wir für die Weltwirtschaft ein etwas stärkeres Wachstum sehen als 2024, aber nicht viel stärker, also vielleicht so 3,2% waren es, 24 jetzt vielleicht 3,3%, 3,4%. In der Größenordnung dürfte sich das abspielen. Und das setzt sich zusammen, Zuwachs bei den USA von vielleicht 2,7% in der Größenordnung. Die Chinesen wünschen sich ja selber ein Wachstum von 5%. Ich glaube, das wird nicht ganz erreichbar sein, aber vielleicht wird es in den Zahlen nachher so drinstehen, ohne dass das nachprüfbar ist. Aber so 4,3% ist hier so unsere Schätzung. Ja, und das stärkste Wachstum wird wahrscheinlich wieder Indien aufweisen. Der Subkontinent hatte ja hier letztes Jahr etwa 8% Wachstum und ich denke, das wird sich auch fortsetzen. Indien hat halt typisch für Emerging Markets, für Entwicklungsländer, den Vorteil des Zurücklegens, nicht? Man kann eben die Produktivität sehr stark steigern, indem man den Kapitalstock je Arbeitnehmer erhöht. Man kann das Bildungsniveau erhöhen, wenn man zurückliegt. Und man kann eben Technologien kopieren von anderen, ohne sie selber entwickeln zu müssen. Also gerade dieser Nachteil des Zurückliegens, diese Möglichkeit zu kopieren, schafft hier natürlich hohe Wachstumsraten, die man auch in Afrika sieht. Also Afrika ist auch ein Kontinent, wo man durchaus überdurchschnittliches Wachstum erwarten darf. Aber es ist halt so, wenn man immer nur kopiert, kann man nicht überhole, nicht? Man kann immer nur versuchen, dichter aufzuschließen und je nachdem, in welchem Tempo man kopiert, das legt dann fest, wie groß der Abstand letztlich ist, wie groß der Rückstand dauerhaft ist gegenüber Ländern, die hier die Technologieführerschaft haben.
Jetzt sind schon ein bisschen auf einzelne Staaten eingegangen. Welche großen Wirtschaftsregionen werden voraussichtlich stärker wachsen? Also in den vergangenen Jahren haben sich ja einige Märkte robuster gezeigt als manch andere, sei es jetzt durch technologische Innovationen oder durch eine starke Binnenwirtschaft, aber auch durch gezielte politische Maßnahmen. Gleichzeitig gibt es natürlich Regionen, die weiterhin mit den strukturellen Problemen zu kämpfen haben, haben wir jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen. Welche Märkte sehen Sie jetzt so als die Gewinner des Jahres 2025? Kann man da schon ein bisschen eine Prognose erstellen? Kann man da schon auf einzelne Länder eingehen oder sie rausgreifen?
Also Es fällt mir jetzt schwer, irgendwie konjunkturell einzelne Länder einzuordnen, aber eben die große Linie hatte ich ja schon so ein bisschen beschrieben, nicht, dass wir in Indien einen sehr großen Wirtschaftsraum haben, der sehr stark wächst, wo man aber ein bisschen schwierig ist, als Anleger davon auch zu profitieren. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und der andere Raum ist durchaus Afrika, aber da ist das Ausgangsniveau nicht sehr hoch. Das heißt, es fällt gesamtwirtschaftlich dann nicht so stark ins Gewicht wie jetzt beispielsweise Indien oder auch China mit der relativ, also historisch relativ geringen Wachstumsrate. Das sind immer noch riesige Zuwächse, absolut gesehen. Also das ist immer noch eine große Veränderung von Jahr zu Jahr, aber es ist eben prozentual gerechnet, wird es eben immer kleiner. China hat da diesen typischen Weg vollzogen, nicht? Man hat die Produktivität erst in der Landwirtschaft erhöht und dann eben den Kapitalstock, die Arbeitnehmer in der Industrie gesteigert. Und jetzt ist man dabei, eben Technologien auch selbstständig zu entwickeln und eben die Regierung versucht hier oder hat eben in dem Programm Made in China 2025 versucht, Industriesektoren zu identifizieren und dort die Technologieführerschaft zu erringen. Also Schlüsselindustrien wie E-Mobilität oder Energiegewinnung, neue Materialien, Biomedizin hat man da eben herausgepickt. Aber ich weiß es nicht. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, was staatliche Industriepolitik betrifft. Das war bislang nur in Einzelfällen erfolgreich.
Wollen wir mal noch einen Blick auf unseren ganz, ganz großen Nachbarn, die USA, richten? Können Sie da nochmal sagen, wie steht die USA da? Kann man schon sagen, ist das ein Gewinner? Ist das jemand, der mehr Probleme hat? Wie lässt sich die USA einordnen in der globalen Marktentwicklung?
Oh, das ist extrem schwierig. Also selbst in diesen Wochen jetzt nach der Wahl, dieses Hin und Her, erst hat man die USA an den Märkten gehypt, die kleinen und mittleren Unternehmen hier hatten starke Kursgewinne. Jetzt ging das wieder in die andere Richtung, weil das eben doch alles nicht ganz so einfach ist. Und aktuell haben wir ja auch das Hin und Her mit der Handelspolitik, was gestern noch gültig war, muss heute nicht mehr gültig sein, weil der US-Präsident sein Wort hier ständig ändert. Das macht es natürlich extrem schwierig, eine Einschätzung sich zu bilden. Man wird am Ende des Tages natürlich schauen müssen, was ist tatsächlich passiert, welche Politik war gut. Das vorher schon zu bewerten, finde ich sehr, sehr schwierig. Aber eins ist auch klar, der Handel, der internationale Handel spielt eine wichtige Rolle und damit sollte man nicht spaßen. Und diese Sichtweise, dass wir hier ein Nullsummenspiel haben, also das, was Amerika gewinnt, das verlieren andere oder was andere verlieren, oder was Amerika verliert, gewinnen andere, das ist nicht richtig. Handel, davon profitieren beide Seiten und beide Seiten verlieren auch, wenn es mit dem Handel zurückgeht. Es ist nur so, dass innerhalb der Länder es Bereiche gibt, die mehr vom Handel abhängen oder mehr vom Handel auch profitieren, nicht? Also wenn wir an Deutschland denken, bei uns ist ja zum Beispiel die Bekleidungsindustrie ist ja völlig verschwunden, weil das war überhaupt nicht mehr kosteneffizient, hier im großen Stil Bekleidung zu nähen in Deutschland. Das ist alles natürlich nach Asien abgewandelt. Völlig verständlich. Das ist ja auch gut so gewesen, weil das waren ja auch Sektoren, die nicht so produktiv gewesen sind. Dafür haben wir uns spezialisiert auf Autos, Maschinen, Chemie und so weiter. Also es gibt immer Gewinner und Verlierer innerhalb eines Landes, aber man sollte eben nicht glauben, dass es im Handel ein Nullsummenspiel ist, wo das eine Land gewinnt und das andere Land verliert. Insofern, ich bin da auch kein Freund von irgendwelchen Gegenzollmaßnahmen oder so. Das schadet eigentlich unserer Wirtschaft dann wieder mehr, führt zu höherer Inflation und so weiter, als dass es nutzt. Ich finde es übrigens auch gar nicht schlecht, wenn die USA einen größeren Anteil von dem, was sie konsumieren, auch selber produzieren. Ne? Das finde ich, da hat der Trump mal wieder recht, obwohl er irgendwie immer anders denkt, aber irgendwie nicht viele seine Taten führen zu positiven Ergebnissen, die er gar nicht gewollt hat. Nicht, wenn wir jetzt uns überlegen, dass die Europäer jetzt stärker zusammenrücken, weil sie irgendwie das Gefühl haben, die USA lässt sie da im Stich. Und so ist es eben auch beim Handel. Nicht, die USA hat ein Leistungsbilanzdefizit von 3% gemessen am Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt. Das sind 900 Milliarden. Und das ist so, als ob jeder Bürger in dieser Welt, wie viel sind wir? 9 Milliarden Menschen, den Amerikanern $100 schenken, damit diese mehr konsumieren können, jedes Jahr. Also das finde ich doch eine komischer Gedanke, wo doch die USA eigentlich ein reiches Land sein sollte und es genau andersrum sein sollte, nicht? Man müsste hier von den USA, müsste das Geld ja in die Entwicklungsländer fließen und nicht in diese Richtung.
Aber lassen Sie uns doch gleich da mal so ein bisschen anknüpfen, wenn es auch um die Entwicklungsländer geht. Sie haben schon einige Risiken angesprochen, gerade wenn es auch um die Handelsbilanz geht, um die Handelsbeziehungen. Welche Risiken sehen Sie denn noch weiter oder welche Risiken könnte man noch festmachen, wenn wir jetzt die globale Marktentwicklung anschauen?
Oh ja, Entschuldigung, ich bin jetzt gleich auf die USA gegangen. Natürlich das größte Risiko ist halt schon diese Zollgeschichte, nicht? Also wenn die USA jetzt hier erhebliche Zölle verlangen von Mexiko, von China und so weiter, dann müssen die natürlich die fehlende Nachfrage irgendwie auf anderen Wegen ersetzen. Und ob das dann zeitnah gelingt, das ist natürlich offen. Oder wenn jetzt in Mexiko ganze Industrien obsolet werden sollten, die in vielen Jahren aufgebaut wurden an der Grenze, um die USA mit Autos zu versorgen, dann hat natürlich Mexiko hier ein massives Problem. Also klar, die Handelspolitik, dieses Zurückziehen der USA, das kann natürlich für einige Länder sehr negative Folgen haben und führt dann zu Anpassungsprozessen. Das ist sicherlich das größte Risiko. Von den Kriegen ist natürlich auch das Risiko. Wir hoffen jetzt, dass das friedlicher werden wird, dass die Welt friedlicher werden wird. Aber auch das ist noch nicht sicher. Das wird sicherlich ein schwieriger Verhandlungsprozess sein, sowohl im Nahen Osten als auch in der Ukraine.
Im Hinblick auf unsere nächste Folge, da wollen wir ja ein bisschen mehr den Blick auf Deutschland richten. Jetzt haben wir uns mehr das globale, das weltweite Wirtschaftswachstum und die Entwicklung angeschaut. Wie können wir Deutschland jetzt in dieses ganze Konstrukt so ein bisschen einbeziehen? Oder wo, an welcher Stelle steht Deutschland gerade? Geht es ein bisschen mehr in die Richtung der Gewinner? Haben wir mehr mit Problemen zu kämpfen? Was für Auswirkungen hat gerade Trumps Politik und auch die Entwicklung in China oder Indien auf uns jetzt speziell?
Ja, Deutschland ist natürlich schon sehr abhängig von der Weltwirtschaft, abhängiger als viele andere Länder. Aber Deutschland hat natürlich auch ein hohes Produktivitätsniveau, einen hohen Bildungsstandard. Also es hat auch durchaus Chancen, wird nicht untergehen, jetzt nur weil da irgendwie die USA eine merkwürdige Zollpolitik fahren. Aber wir müssen eben uns auch besinnen auf diese Stärken, die wir haben und die auch zur Geltung kommen lassen. Und was ich eben sagte zu den USA, ist genau bei uns andersrum, nicht? Wir exportieren viel, viel mehr, als wir selber konsumieren. Und wir könnten unseren Lebensstandard erhöhen, wenn wir auch mal was für uns selber produzieren würden, überspitzt gesagt. Aber da können wir ja das nächste Mal gerne drüber sprechen.
Jawohl, vielen lieben Dank. Das waren wirklich sehr interessante Einblicke in die globale wirtschaftlichen Entwicklungen des kommenden oder des laufenden Jahres. Vielen Dank erstmal, Herr Dr. Müller, für diese spannenden Einschätzungen. Wir freuen uns auf die zweite Folge, in der wir uns ein bisschen mehr um Deutschland, auf Deutschland blicken, den Fokus auf Deutschland richten. Das heißt, wir schauen, wo steht die deutsche Konjunktur oder auch welche Rolle spielen dann die Inflation und die Zinspolitik. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für heute mit dem Bluetooth Finanzpodcast. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie uns eine Bewertung da und abonnieren Sie den Podcast für weitere spannende Finanzthemen. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit Herrn Dr. Müller, in dem wir uns ein bisschen mehr Deutschland widmen.
Ja, sehr gerne.
Disclaimer: Dieser Podcast dient unter anderem als Werbemitteilung. Er richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anlegerinnen und Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die in dieser Folge enthaltenen Informationen und Meinungen geben die aktuellen Einschätzungen der Bluetooth Vermögensverwaltung AG und unseren Gesprächspartnern wieder und können sich jederzeit ändern. Auch Angaben zu Zukunftserwartungen können erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit diesem Podcast wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung der Veröffentlichung ganz oder teilweise in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Bluters Vermögensverwaltung AG zulässig.
Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Bluters Finanzpodcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutos-Team.